Herzlich willkommen zum Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute mit Kerstin Bachtler und einer Kostprobe über den neuen Roman des Schriftstellers und Literaturpreisträgers Andreas Moster. Er hat 2023 den mit 12.000 Euro dotierten Holbach-Preis der Stiftung zur Förderung der Kunst in der Pfalz bekommen. Andreas Moster stammt aus Bad Bergzabern in der Südpfalz, wo er auch aufgewachsen ist. Mittlerweile lebt er in Hamburg. Er arbeitet dort als Übersetzer und hat bisher 3 Romane veröffentlicht. Mit seinem genauen und einfühlsamen Blick enthüllt Andreas Moster Schicksale, die auf tragische Weise miteinander verbunden sind. Sein Talent, packende Geschichten aus weiblicher Sicht zu erzählen, hat er bereits in seinem ersten Roman »Wir leben hier, seit wir geboren sind« gezeigt. Darin geht es um 5 junge Frauen, die in einem archaisch anmutenden Bergdorf leben, in dem ihre Väter eine tyrannische Herrschaft führen, unter der die Töchter und ihre Mütter leiden. Andreas Mosters 2. Roman, »Kleine Paläste«, dreht sich um eine junge Frau, die seit ihrer Jugend unter einem schweren Trauma leidet, was jedoch unter der Fassade des scheinbar gutbürgerlichen Lebens verborgen bleibt. In seinem 3. Roman, »Der Silberriese«, widmet sich Andreas Moster dem Leben eines Spitzensportlers, der von seiner Rolle als junger Vater überfordert ist, als die Mutter des Babys die beiden ganz plötzlich verlässt. Was geht in einem alleinerziehenden Vater vor, der sich zum Helikoptervater entwickelt, zur Glucke? Alleinerziehend, liebevoll, aber auch zeitweise genervt. Und dabei ist der Protagonist Patrick ein Mann, der versucht, seinen eigenen Vorstellungen und Werten gerecht zu werden. In seinem neuen Roman beleuchtet Andreas Moster das zerbrechliche und komplexe Vater-Tochter-Verhältnis. Patrick ist ein starker Mann. Groß, breitschultrig, zielstrebig, ehrgeizig. Er war Diskuswerfer. Sein größter Triumph? Die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen. Der Leistungssport, täglich strenges Training und permanente Disziplin haben sein Leben bestimmt, bis Ada auf die Welt kommt, seine Tochter. Auch deren Mutter war Leistungssportlerin, Läuferin. Sie verlässt die Familie ohne Vorwarnung, nachts. Eines Morgens ist sie einfach weg. Patrick ist allein mit einem Kind, das er zunächst gar nicht wollte. Wie soll er damit umgehen? Alles, was er kennt, ist die Strategie eines Leistungssportlers. Und der folgt er, erklärt Andreas Moster.
Als er dann von einem Moment zum anderen plötzlich rausgerissen wird aus diesem Leben und Vater nur noch ist, nur noch in Anführungsstrichen, übernimmt er natürlich diese alten Muster aus dem Sport und überträgt sie sozusagen auf seine Tochter und widmet sein ganzes Leben, so wie er es vorher dem Sport gewidmet hat, seiner Tochter und entwickelt daraus aber wiederum so eine totale Abhängigkeit. Also ich wollte so eine Geschichte erzählen, in der so diese klassische Erzählung, ja, Kinder sind abhängig von ihren Eltern, werden älter, werden immer unabhängiger und gehen irgendwann ihre eigenen Wege, die wollte ich umdrehen und wollte einen Vater erzählen, der im Laufe des Textes immer abhängiger von seiner Tochter wird und sich dann selber mit Gewalt sozusagen daraus lösen muss, wenn er will, dass die Beziehung zu seiner Tochter erhalten bleibt in irgendeiner Form.
Eine postnatale Depression war der Grund, warum die Mutter sich ihrer Rolle nicht gewachsen fühlte und in Panik vor der Verantwortung floh. Aber das wird erst sehr viel später im Roman klar. Sie fehlt als Mutter und bleibt genau deshalb im Roman permanent präsent. Patrick meidet bewusst alles, was an sie erinnern könnte.
Also er versucht ja wirklich mit Gewalt aus seiner tiefen Kränkung heraus, und seiner tiefen Verletzung verlassen worden zu sein und sein Leben quasi aufgeben zu müssen. Aus dieser Kränkung heraus versucht er ja gerade zu Beginn mit Gewalt diese Mutter aus dem Leben der Tochter fernzuhalten. Und je älter die Tochter wird und je eigenständiger sie wird, desto stärker erkennt er natürlich, dass er sich in irgendeiner Weise zu dieser Mutter verhalten muss, wenn er seine Tochter auch nicht verlieren will.
Andreas Moster gelingt es, die Nähe und auch Distanz, die Patrick zu Ada fühlt, nuanciert zu beschreiben. Der Leser erlebt gespannt mit, wie sich die Beziehung zwischen Vater und Tochter in verschiedenen Phasen entwickelt. Daneben fasziniert Andreas Moster auch die Figur des Spitzensportlers, der sich eingestehen muss, dass seine Karriere unwiederbringlich vorbei ist.
Ich habe viel recherchiert und das ist wirklich diese für uns Normalmenschen kaum nachvollziehbare Disziplin, die man aufbringen muss, um Spitzensportler zu sein, die Selbstqual und die ne, das Schmerzen ignorieren und das Leben in ganz strengen Mustern. Ich fand es total spannend, so einen Mann mit einem Mal in ein komplett anderes Feld wechseln zu lassen und zu sehen, was passiert eigentlich, wenn ein Mensch, der so aufgewachsen ist, diese Muster überträgt auf seine Rolle als Vater.
Andreas Moster ist kein Spitzensportler, aber er ist Vater. Er hat zwei Töchter und er kennt einige von Patricks Problemen aus eigenem Erleben. Aber genau deshalb fiel es ihm manchmal gar nicht so leicht, diese Geschichte zu schreiben.
Deshalb ist dieses Buch tatsächlich mein persönlichstes Buch. Also es war eine Sorge von mir, dass man meine Töchter in dieser Figur der Tochter Ada erkennt. Und ich war dann sehr, sehr froh, als sich relativ schnell beim Schreiben gezeigt hat, dass das ein völlig anderes Kind ist. Das heißt natürlich nicht, dass da nicht ganz viele persönliche Erfahrungen von mir drinstecken. Also diese endlosen Stunden der Langeweile auf dem Spielplatz, die habe ich tatsächlich genauso selbst erlebt, ne? Und viele andere Sachen auch. Aber ich war wirklich sehr froh, als meine Frau nach dem Lesen gesagt hat, ja gut, das sind jetzt nicht unsere Töchter eins zu eins, ne?
Das Schreiben dieses Buches hat Andreas Moster verändert. Nicht nur als Autor, sondern vor allem als Vater. Und das hat ihn überrascht.
Ich bin, glaube ich, durch dieses Schreiben über diesen Vater und sein Scheitern gnädiger mit mir selbst geworden. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass diese Auseinandersetzung damit, wie schwierig es ist, diesen Wechsel zwischen Nähe und Distanz und von Abhängigkeit und Unabhängigkeit, wie schwierig es ist, da immer die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und ich habe dann mit dem Blick auf mich selbst, habe mir vielleicht auch einige Sachen verziehen. Und ich glaube tatsächlich, dass das Schreiben dieses Buches gut für mich war.
Der Silberriese ist Andreas Mosters dritter Roman. Die zwei vorherigen haben viel Beachtung gefunden, wurden mehrfach ausgezeichnet. Andreas Moster hat sich einen Namen als Autor gemacht. Doch damit ist auch ein gewisser Druck verbunden. Obwohl er weiß, dass er ein guter Schriftsteller ist, spürt er diesen Druck mit jedem neuen Roman deutlicher.
Weil auf der einen Seite mein Vertrauen in meinen Stil und in meine Sprache jetzt vielleicht schon stärker ist als noch beim ersten Buch. Und gleichzeitig beim ersten Buch ich in so einer total naiven Freiheit einfach drauf losschreiben konnte. Das ist jetzt nicht mehr so. Und das Zweite ist wirklich diese Nähe zu mir selbst. Zu dem Zeitpunkt des Schreibprozesses war meine ältere Tochter so alt wie dieses Kind. Ich habe in Rückblenden erzählt von ihr als Sechsjährige. So alt ist meine zweite Tochter damals gewesen. Und die Zweifel im Laufe vom Schreiben verschiedener Bücher werden ja nicht weniger, die werden ja eher mehr.
Doch davon lässt sich der Autor Andreas Moster nicht abhalten.
Weitermachen, einfach machen. Deshalb schreibe ich ja jetzt schon längst wieder am 4. Ne? Es spielt zum großen Teil im New York der 50er Jahre. Also wieder völlig anders.
Genau das könnte ein Markenzeichen von Andreas Moster werden. Mit jedem Buch taucht er in eine völlig neue Welt ein. Gemeinsam ist allen seiner Romane jedoch der besondere Stil. Andreas Moster besitzt eine überaus feine Beobachtungsgabe und er hat die Fähigkeit, auch komplizierte Beziehungsverstrickungen in einer ruhigen, schnörkellosen Sprache zu beschreiben, die seinen Büchern eine Kraft und eine Tiefe verleihen, dass man jeden seiner Romane nur schwer aus der Hand legen kann, bevor man ihn zu Ende gelesen hat. Andreas Moster liest jetzt den Anfang seines Romans »Der Silberriese«.
Patrick machte Frühstück. Er schnitt Obst und kochte Haferflocken, presste Orangen aus, nahm seine Tabletten. Gerade stieg der Tag über die Häuser auf der anderen Straßenseite und er sah eine Weile zu, wie der Himmel seine Farben änderte, auf eine hellsichtige Art übermüdet, weil er Ada erst spät in ihrer Wiege im Wohnzimmer hatte ablegen können, wo sie auch jetzt noch schlief. Auch Kara war noch nicht wach. Patrick würde sie schlafen lassen, solange es ging. Jede Minute war wertvoll, er kannte es von sich selbst, das unerwartete Glück, wenn er aufwachte und auf dem Radiowecker erkannte, dass er eine halbe Stunde über seine eigentliche Zeit hinaus geschlafen hatte, die Dankbarkeit, dass Kara ihn hatte schlafen lassen, die Verpflichtung, etwas mit jener zusätzlichen Energie anzufangen, die er nach den geschenkten Minuten in sich spürte. Er setzte Kaffee auf, lauschte dem Gurgeln der Maschine, widerstand der Versuchung, zu schnell, zu heiß zu trinken, setzte sich mit der Tasse an den Tisch. Zwei Trainingseinheiten lagen vor ihm, vormittags Schnellkraft, nachmittags Technik. Noch schienen sie ihm unvorstellbar weit entfernt, unvorstellbar, seinen von der Nacht gelähmten Körper durch die Wiederholung verschiedener Sets an seine Grenze zu führen, aber Patrick wusste, dass es gehen würde. Im Bad putzte er sich die Zähne, Caras Zahnbürste fehlte, dann zog er sich an und packte seine Tasche, holte die Trainingsklamotten vom Balkon und die Schuhe aus dem Regal. Caras Jacke fehlte. Er suchte unter den anderen Jacken, hob sie an und schob sie zur Seite. Caras Mantel fiel herunter und blieb liegen. In der Schale, in der das Kleingeld und die Schlüssel lagen, fehlte ihr Schlüssel. Patrick öffnete die Schlafzimmertür. Das Bett war gemacht, die Tagesdecke faltenfrei und parallel zum Holzrahmen aufgezogen. Licht fiel in einem breiten Korridor hindurch, im Halbdunkel der Kleiderschrank und sein Nachttisch, darauf Taschentücher, Pillendöschen, ein Wasserglas, auf Caras Seite der Murakami, den sie gerade las, und in einem Silberrahmen das Foto von Ada eine halbe Stunde nach ihrer Geburt. Cara fehlte. Patrick atmete tief und regelmäßig, schloss kurz die Augen. Er ging in die Küche, öffnete den Kühlschrank, sah, dass sie keine weitere Milch abgepumpt hatte. Ada musste gestillt werden. Warum also die Zahnbürste? Patrick nahm sein Handy und rief Cara an, Mailbox, ging ins Bad und suchte im Mülleimer nach der Zahnbürste, durchsuchte den Mülleimer in der Küche und den Papierkorb im Wohnzimmer, wählte noch einmal Caras Nummer. Der Teilnehmer sei zurzeit nicht erreichbar. Er hinterließ keine Nachricht, legte auf, rief sofort wieder an, sprach nach dem Signalton. »Hey, ich frag mich, wo du bist, ruf doch kurz zurück, ich muss gleich zum Training und...« Im Wohnzimmer fing Ada an zu schreien. Patricks Magen zog sich zusammen und er lief zu ihr, nahm sie hoch und drückte sie an sich, trug sie durch die Wohnung, während er noch einmal vergeblich Caras Nummer wählte. An seiner Schulter bäumte sich Ada gegen seine große Hand. Er versuchte, sie mit Sch-Lauten zu beruhigen, brummte Lieder, Bruchstücke davon, legte sie auf ihre Spieldecke unter den Bogen mit den baumelnden Tieren, tippte den Affen an. Ada, die Augen zusammengekniffen, schrie sich in Rage. Er tippte den Löwen an, tippte das Flusspferd an, ein plumpes, fast rundes Tier, tippte den Elefanten an, nahm Ada, nachdem alle Tiere wieder still hingen, hoch und trat mit ihr ans Fenster. Sie musste trinken und er hatte nichts. Auf der Straße der anschwellende Pendelverkehr, Menschen auf ihrem Weg zur Arbeit. Ohne Mittel gegen den Hunger seiner Tochter hätte er irgendjemand sein können, eine beliebige Person dort unten in der Schlange der Autos, ein Fremder für dieses Kind, das ihm gegen seinen Willen in den Arm gelegt worden war. Im Licht, das durchs Fenster und die Balkontür fiel, tanzte der Staub fast schwerelos, darin die Versuchung abzuwarten und die Schreie auszuhalten, bis Ada vor Erschöpfung wieder eingeschlafen wäre. Noch einmal rief er Cara an, dann trug er Ada zum Wickeltisch im Bad, zog sie in einem langen, erbitterten Kampf aus, wickelte sie, zog sie an. Ada wand sich, trat, zappelte. Wieder nahm er sie hoch und drückte sie an sich, flüsterte ganz nah an ihrem Ohr, bis sie kurz ihr Toben unterbrach und zuzuhören schien, für einen Moment beruhigt, als er das Wesentliche noch einmal wiederholte. »Ich bin bei dir, alles wird gut.« Mit Ada im Maxi-Cosi fuhr er in die Drogerie, um Milchpulver zu besorgen. Die Kundinnen drehten sich zu ihm um, sahen, was er selbst in allen spiegelnden Flächen sah. Ein monströs großes und ein verschwindend kleines. Das Kleine gegen sein Verschwinden anschreiend, das Große in seiner Monstrosität fast lächerlich, wie ihm nichts Besseres einfiel, als das Kleine in seiner Schale hin und her zu schwenken und ihm mit seiner riesigen Hand immer wieder über das Gesicht zu streichen. Auf der Rückfahrt dämmerte Ada kurz weg, schreckte umso heftiger hoch, als er sie abschnallte und die Maxi-Cosi aus dem Wagen hob. Natürlich die Hoffnung, dass Cara zurück wäre, als er die Wohnung betrat. Er rief ihren Namen in den leeren Flur, lauschte mit wild schlagendem Herz, weil er die Konfrontation fürchtete, die auf eine Antwort folgen musste, Vorwürfe und Rechtfertigungen, irgendeine Art von Versöhnung, so hoffte er, auch wenn er sich nicht vorstellen konnte, was um alles in der Welt Kara würde vorbringen können, um ihn zu besänftigen. In der Küche bereitete er die Milch entsprechend der Packungsaufschrift zu. Beim Schütteln fühlte sie sich viel zu heiß an, also ließ er kaltes Wasser ins Spülbecken und hielt die Flasche hinein. Ada schrie, während das kalte Wasser seine Finger betäubte, sein ganzes Empfinden betäubt von dem Gedanken, dass seine Tochter kein Teil von ihm war. Sie existierte nur für sich, erlebte ihr eigenes Leid, von dem er sich lediglich einreden konnte, er spüre es selbst. Dabei spürte er keinen Hunger. Spürte Kara nicht, wie Ada es tat als eine Mutter, die nicht da war, spürte nicht, auf dem Rücken liegend, die Welt als eine Leere über sich, in der Karas Gesicht wie ein Himmelskörper hätte schweben sollen. Als er sich über sie beugte, war er sich der Enttäuschung bewusst, die er seiner Tochter bereitete. Er bemühte sich umso mehr, sprach umso zärtlicher, hielt sie im Sessel umso sanfter mit der linken Hand, während er mit der rechten die Flasche an ihre Lippen führte. »Jetzt wird alles gut, meine Kleine.« Ada verstummte und nahm den Sauger in den Mund. Patrick lächelte sie an. Ada warf sich zurück. Fast rutschte sie ihm vom Arm, das Gesicht zu einer Fratze verzerrt, aus ihrem Mund ein Brüllen, dem er nichts entgegenzusetzen hatte. Kein Wort, keine Geste. Ada trank nicht. Sie trank nicht, nachdem er den Sauger ausgetauscht hatte, trank auch die andere Sorte Prämilch nicht, die er in der Drogerie gekauft hatte und mit zitternden Händen zubereitete, trank nicht mit Musik und nicht, als er den Sessel vorschob und sich mit ihr vor den Fernseher setzte. Er versuchte es mit verschiedenen Temperaturen und Orten, in der Küche auf einem Stuhl, im Schlafzimmer auf dem Bett, kühlte die Milch herunter und erhitzte sie deutlich über Körpertemperatur, machte eine Pause und trug Ada durch die Wohnung, setzte sich wieder in den Sessel, flehte sie an. »Bitte, trink doch!« Er träufelte einen Tropfen Milch auf seinen kleinen Finger und schob ihn vorsichtig in Adas Mund. Sie saugte daran und ihre Därme lösten sich schmatzend. Er spürte es an der Hand, roch es eine Sekunde später. Eine Weile saßen sie so da, im Fernseher die grellen Fetzen eines Cartoons, an den Wänden Licht, Unmengen von Licht, die ungehindert durch die Scheiben fluteten. Nach dem Wickeln fiel Ada in einen unruhigen Schlaf. Er legte sie in der Wiege ab und verließ das Wohnzimmer, wählte im Flur vergeblich Karas Nummer, hob ihren Mantel auf und hängte ihn an die Garderobe. Danach sprach er Thorsten auf die Mailbox und entschuldigte sich dafür, dass er beim Training gefehlt hatte. Er werde morgen wieder da sein, spätestens übermorgen, wahrscheinlich morgen, ganz sicher. Morgen. Seine Gedanken eilten voraus, über die Nacht hinweg in den nächsten Tag, Karas Schritte im Flur, das leise Schließen der Wohnungstür, wie sie die Jacke an die Garderobe hängen und die Tür zum Wohnzimmer einen Spalt öffnen würde, ihr schmales Gesicht körperlos schwebend in der Dunkelheit des Flurs. Patrick wollte dort verweilen. Im Moment ihrer Rückkehr, den er sich ganz unmittelbar vorstellte, frei von allem, was geschehen war und geschehen würde, so dass er weder Angst noch Wut empfand, sondern nur grenzenlose Erleichterung. Es gelang ihm nicht. Seine Gedanken hetzten weiter, geradlinig wie Hunde auf der Spur der nächsten Tage, das Training, das er verpassen würde, Adas Dahinschwinden, Krankenhausflure und Behandlungszimmer, eine Sonde in ihrem Magen, ein Schlauch in ihrem Arm. Die Gedanken überschlugen sich beinahe so kurz vor dem Ziel, aber Patrick riss sie zurück, versagte ihnen, was er nicht denken wollte und trotzdem ein einziges Mal dachte. In der Küche schenkte er sich ein Glas Wasser ein. Auf eine einfache, kindliche Art wollte er die Lippen fest zusammenkneifen, wollte nicht trinken, wenn Ada nicht trank, wollte sich weigern, wie sie es tat, wenn er sonst schon nichts tun konnte. Ein Verrat, das Glas anzusetzen und in einem Zug zu leeren. Er stellte es auf der Arbeitsplatte ab, zuckte vor dem Klirren zurück. Alle Geräusche verwiesen darauf, dass Ada gerade nicht schrie, ein Zustand, der ihm schon nach diesen wenigen Stunden unnatürlich vorkam. Die Krankenhausbilder kehrten zurück, verstummt die Maschinen, schweigend die Ärzte, Ada in ihrem Bett, von allen Schläuchen befreit. In der Stille der Wohnung spürte Patrick die Verantwortung, seine Tochter am Leben zu halten. Er setzte sich zu ihr an die Wiege und überwachte die Signale, ihren Brustkorb, der sich kaum wahrnehmbar hob und senkte, ihre Augäpfel hinter den fast transparenten Lidern. Am frühen Nachmittag trank Ada 20 Milliliter. Nachdem sie aufgewacht war und eine Stunde gebrüllt hatte, Arme und Beine zuckend in der Luft, als würde sie fallen, die Milch in allen Varianten verweigert hatte, sich gewunden und aufgebäumt hatte gegen alles, was er versuchte, zunehmend heiser, zunehmend panisch in ihrer Spirale aus Hunger und Verzweiflung, austrocknend, auf der Zunge ein weißlicher Belag, den er nicht kannte, gab Ada plötzlich auf und trank. Patrick küsste ihre Stirn, während er die Flasche hielt und mit geschlossenen Augen dem Sauggeräusch lauschte, lobte sie flüsternd, »So ist es gut, so ist es ganz gut«, öffnete die Augen, nickte ihr zu. Das Glück der 20 Milliliter durchströmte ihn, als hätte er sie selbst getrunken. In seiner Euphorie weichten alle Verhärtungen gegen Kara auf und er erinnerte sich daran, mit welcher Selbstverständlichkeit sie Ada direkt nach der Geburt gehalten hatte und wie Ada an ihrer Brust zur Ruhe gekommen war. Er dagegen blieb als Fremder im Hintergrund des Kreissaals, stumm und zurückhaltend, um Ada nicht zu überfordern und weil er selbst in höchstem Maße überfordert war. Mit einem Blick lud Kara ihn ein, dazuzukommen. Trotz der Schmerzen konnte sie schon wieder lächeln, lächelte, bis er neben ihr auf die Knie ging und seine Wange vorsichtig an Adas Rücken legte. Ihr Herzschlag war wie ein in die Luft geworfener Kolibri, frenetisch flatternd, obwohl sie selbst ganz still lag. Kara nahm seine Hand und führte sie zu Adas winzigen Fingern, die seinen kleinen Finger umklammerten, ein Reflex, den alle Neugeborenen besaßen, nichts weiter. Sie hielt ihn lange, ließ erst los, als er aufstand und zur Seite trat, damit die Hebamme Ada nehmen und vermessen konnte. Auf Karas Gesicht sah er den Trennungsschmerz. Sie hatte nie darüber gesprochen, was es für sie bedeutete, ein Kind zu bekommen, nur dass sie es von Anfang an wollte, unbedingt wollte, nachdem es nun einmal passiert war. Sie hatte seine Hand genommen und auf ihren damals noch vollkommen flachen Bauch gelegt, begegnete ihm mit einer solchen Klarheit, dass er seine Gedanken an eine Abtreibung nicht aussprach. Er dachte sie für sich, wenn er mit dem Fahrrad zum Training fuhr, niemals in Karas Anwesenheit, als täte er etwas Verbotenes, das sie ihm vom Gesicht würde ablesen können. Ein kurzer Eingriff und alles würde so bleiben, wie es war. Ein kurzer Eingriff, aber kein kleiner, ein schwerer Eingriff in Karas Körper, um das beginnende Leben herauszuholen und zu beenden. Im Stadtwald betrachtete er die Kinder, die ihm entgegenkamen, fragte sich, wann das Leben in Karas Gebärmutter zum Kind werden würde, ab welcher Größe, ab welcher Komplexität, welche Organe und Körperteile sich ausbilden mussten, damit er es nicht mehr als etwas Allgemeines wahrnehmen, sondern seine Einzigartigkeit erkennen würde. Eine Hälfte von ihm, eine von Kara, ein Gesicht mit unverwechselbaren Zügen, weil Karas und seine Gene sich zu einem neuen Menschen entschlossen hatten. Er wusste es theoretisch, fühlte es nicht. Brauchte er einen Kosenamen, wie Kara ihn ständig benutzte? Jelly Bean. Kleine Bohnen aus Zucker, Stärke, Aromen und Farbstoffen, die sie abends vor dem Fernseher in einer festen Reihenfolge aus der Tüte aß. Buttered Popcorn, Lemon, Cotton Candy, Grape, bis diese vier Sorten aufgebraucht waren. Danach alle roten, Strawberry Cheesecake, Very Cherry, Hot Cinnamon, Red Apple. Danach die grünen, blauen, gelben, zuletzt, fast widerwillig, die braunen und schwarzen, Chocolate Pudding, Cappuccino, Licorice. Unablässig lagerten sich die Zellen in Karas Gebärmutter an. Wenn man das Leben rechtzeitig aus ihr herausholte, würde es keinen Raum in der Welt einnehmen, Karas Bauch würde nicht wachsen, die Proportionen ihrer Beziehung blieben erhalten. Ein kurzer, aber schwerer Eingriff. Mit jeder Fahrt zum Training war der Tag näher gerückt, ab dem er gesetzlich nicht mehr erlaubt sein würde. Und Patrick war zugleich darauf zu und davon weggefahren, hatte sich nach der Endgültigkeit gesehnt und sie zugleich gefürchtet, weil sie unumkehrbar nur in eine Richtung wies. Im Sessel sitzend betrachtete er seine Tochter. Aus ihrem Mundwinkel lief Milch, ein dünner Faden, kaum wahrnehmbar auf der blassen Haut, antrocknend noch bevor er das Kinn erreichte. Sie kämpften sich durch den Nachmittag und den Abend in die Nacht. Nach den 20 Millilitern schrie Ada noch hysterischer als zuvor, unterbrochen von kurzen, delirierenden Phasen, in denen sie die Lippen fest zusammenpresste und den Kopf mit geschlossenen Augen immer wieder von rechts nach links warf. Das Wenige war zu viel gewesen und davon viel zu wenig. Mehrfach machte Patrick neue Milch und schüttete sie, nachdem Ada sie verschmäht hatte, in die Spüle, beobachtete die Schlieren im Ausguss, spülte mit Wasser nach, das er viel zu lange laufen ließ. Eine weitere Verschwendung nach der Milch. Für eine Sekunde erlaubte sich Patrick seine Erschöpfung, hielt die Hand unter den dichten Strahl, bevor er sie wegzog und das Wasser abstellte. Aus der nächsten Flasche trank Ada 15 Milliliter. Vom Glück, das er auch diesmal empfand, war die Euphorie schon abgeschliffen, ein nüchternes Glück, in dem er Ada viel klarer erkannte, ihre Wange streichelte, ihre Stirn küsste. Wie ein Versprechen lag Caras Gesicht unter ihren Zügen, die Ähnlichkeit so offensichtlich, dass Caras Mutterschaft nie in Zweifel stehen würde, während er selbst nur behaupten konnte, Adas Vater zu sein. Undeutlich erkannte er sich in ihren Augen, eine Spiegelung, die verschwinden würde, sobald er sich aus ihrem Blickfeld entfernte. Also entfernte er sich nicht, wiegte sie im Arm und sang ihr Lieder, wickelte sie, zog sie an für die Nacht. Auf der Schulter trug er sie durch die Wohnung, bis sie eingeschlafen war. Die Räume lagen im Dunkeln, eine Stille im ganzen Haus, keine Musik, keine zu laut gestellten Fernseher, keine Nachbarn, die polterten oder einander anschrien. Patrick setzte sich in einen Sessel und legte Ada auf seinen Bauch, atmete regelmäßig im Rhythmus ihres Schlafes. Erst jetzt spürte er, dass er nicht trainiert hatte. Unter der Haut lagen die Muskeln hellwach, über 600 Tierchen, nervös, kauernd, vor Unruhe kribbelnd, weil sie nicht wie gewohnt gefordert worden waren. Bei den nächsten Tests am Freitag würde er erfahren, was ihn dieser Tag gekostet hatte. Caras Abwesenheit würde sich als einbrechende Kurve in den leistungsdiagnostischen Diagrammen zeigen, eine Evidenz in den Daten auf Thorstens Laptop, auch dann noch nachvollziehbar, wenn Cara längst wieder zurückgekehrt war. Er schaltete den Fernseher an, stellte den Ton so leise, dass er die Stimmen gar nicht und die Musik nur als Wechsel zwischen tieftönenden Bässen und klirrenden Höhen wahrnahm. In den Hyperschlaf kam man an Bord der Nostromo, erwachte die Besatzung, während Patrick Mühe hatte, die Augen offen zu halten und immer wieder wegdämmerte, hochschreckte, überwältigt von der Fremdheit der außerirdischen Strukturen. Unter einer bläulichen Dunstschicht schienen die Eier zugleich fossiliert und fleischig, eingehüllt von dicken Schleimhäuten, die sich wie Blüten zum Licht öffneten. Er kannte den Film Alien, kannte Ripley und doch blieb sie ihm fremd, vielleicht weil sie ganz anders war als Cara. Schwarze Locken, ein hartes, kantiges Gesicht. Nur ihre Ausgestoßenheit ging ihm nahe. Allein mit dem Organismus, im All treibend unter der Aufsicht von Mutter. Ada regte sich auf seiner Brust und er streichelte sie entlang des Rückgrats, fürchtete im Halbschlaf, die Wirbel könnten sich im Schwanz fortsetzen, mit dem der Organismus seine Bewegungen stabilisierte und sich an der Decke hielt, bevor er auf Ripley herabstürzte. In den Schächten der Nostromo war das Licht nur ein schwacher Trost. Draußen war es dunkel und Ada lag wieder ruhig, stilltreibend das Schiff in der unendlichen Schwärze.
Das war der Anfang des Romans Der Silberriese von Andreas Moster. Der Roman ist im Arche Verlag erschienen. Und das war die Kostprobe im Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Am Mikrofon war Kerstin Bachtler.